Wer eine Bibel da hat, den lade ich ein, Johannes Evangelium Kapitel 2 aufzuschlagen. Ich möchte predigen über Johannes Evangelium Kapitel 2, Vers 1 bis 11. Am dritten Tage darauf fand zu Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Und die Mutter Jesu nahm daran teil. Aber auch Jesus wurde mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Als es nun an Wein mangelte, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus antwortete ihr: Was kümmern dich meine Angelegenheiten, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Aufwärtern: Was er euch sagt, das tut. Nun waren dort 6 steinerne Wassergefäße aufgestellt, wie es die Sitte der jüdischen Reinigung erforderte. Jede von ihnen fasste 2 bis 3 große Eimer. Da sagte Jesus zu den Aufwärtern: Füllt die Gefäße mit Wasser. Sie füllten sie bis oben hin. Dann sagte er zu ihnen: Schöpft nun davon und bringt es dem Speisemeister. Sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das zu Wein gewordene Wasser gekostet hatte, ohne zu wissen, woher es gekommen war, die Aufwärter aber, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten es, da ließ der Speisemeister den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jedermann setzt doch seinen Gästen zuerst den guten Wein vor und wenn sie schon trunken geworden sind, dann den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Hiermit machte Jesus den Anfang seiner Zeichen zu Kana in Galiläa. Er offenbarte auf diese Weise seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Amen. Liebe Freunde, wenn Jesus ein Wunder tut, dann antwortet er, dann begegnet er einer vorhandenen Not. Er tut diese Wunder nicht, um Leute zu beeindrucken hinsichtlich seiner Fähigkeiten, sondern er greift ein und hilft. Das ist ganz offensichtlich, wenn es sich um Aussätzige handelt, die er heilt. Das ist ganz offensichtlich, wenn er sich um Verkrüppelte kümmert, die sich nicht richtig bewegen können. Das ist ganz offensichtlich, wenn er den Blinden das Augenlicht schenkt. Er begegnet einer vorhandenen Not. Welcher Not ist er denn hier begegnet? Was kann denn daran so heilig sein, so christlich sein, so nächstenorientiert sein, dass man Leuten eine Riesenmenge Wein verschafft, sodass sie sich noch mehr diesem Wein hingeben? Nun, der eine oder andere von euch mag wissen, dass jüdische Hochzeiten mindestens 7 Tage dauerten. Das war natürlich ein Ereignis, das viele anzog. Man kam und ging auch wieder. Die Zahl der Gäste war nicht richtig kalkulierbar. Und dieser Bräutigam hatte offenbar ein schlechtes Management oder konnte nicht bis 7 zählen. Jedenfalls hatte er sich offenbar vertan. Auch die Armen tranken Wein. Es war also nicht so, dass man hier von einer Sitte der höheren Gesellschaft ausgehen muss. Und es muss eine unglaubliche Blamage gewesen sein, wenn jemand eingestehen musste, irgendwann gegen Ende der Feier: Übrigens, ihr könnt jetzt nach Hause gehen oder ihr könnt Wasser trinken, ist ja auch gesund. Ich habe selber eine Zeit lang auf dem Dorf gelebt und weiß, wie da jeder jeden beobachtet. Und ich glaube, dieser Mann, dem das passiert wäre, der wäre den Ruf bis zum Lebensende nicht wieder losgeworden. ein Träumer zu sein, jemand, der seinen Gästen nichts gönnt oder der nicht organisieren kann oder der nicht weiß, wie man Feste feiert. Das wäre schlimmer gewesen, als wäre er eine Zeit lang krank oder hätte er eine Zeit lang große Schmerzen gehabt. Er wäre nämlich ein Stigmatisierter geworden. Insofern handelt es sich wirklich um Abhilfe. Es handelt sich wirklich um einen barmherzigen Eingriff, der sozusagen die Ehre dieses Bräutigams gerettet hat, der von dem Ganzen gar nichts wusste. Die Geschichte macht gar nicht deutlich, dass da einer aus dem Hintergrund her, nämlich Jesus, seine Ehre gerettet hat. Nun hat der Evangelist Johannes dieses Ereignis interpretiert. Er hat nämlich gesagt, am Ende Vers 11, hiermit machte Jesus den Anfang seiner Zeichen. Damit sollen wir verstehen, dass dies nicht nur eine Hilfsaktion war, sondern etwas darüber hinaus Weisendes in sich trug. Im Johannesevangelium gibt es auch andere Geschichten, wo ein irdischer Vorgang eine Bedeutung bekommt, die weit über diesen irdischen Vorgang hinausweist. Also Jesus verschafft den Hungernden Brot, Kapitel 6, eine große Menge Brot. Er will sie nicht mit knurrendem Magen nach Hause oder ins Bett gehen lassen. Und nachdem er das getan hat, nachdem er die materielle Not beendet hat, sagt er dann, ich bin das Brot des Lebens. Das Brot, das ihr gegessen habt, ist für den Magen, für den Körper, aber ich bin das Brot, das euch als Person ganz und gar sättigt. Der Vorgang der Brotvermehrung wird zu einem Zeichen, zu einem Hinweis auf etwas Tieferes. Oder Jesus erweckt seinen Freund Lazarus, Kapitel 11, der Höhepunkt der Wundertaten Jesu. Er ruft diesen schon in Verwesung übergegangenen Mann aus dem Grab heraus, stellt ihn völlig wieder her. Und das ist ein Zeichen seiner Liebe, der Liebe zu den Angehörigen, seinen Freunden, die da leiden und trauern. Aber dann sagt er, ich bin nicht nur der, der Tote erweckt, ich bin die Auferweckung, die Auferstehung und das Leben. Der Vorgang der Totenerweckung bekommt eine tiefere Bedeutung, die über die Stunde hinausweist auf etwas Größeres. Frage: Worin besteht denn dann der Zeichencharakter dieser wunderbaren Weinvermehrung oder Weinbeschaffung? Und ich glaube, die Antwort ist einfacher, als wir denken. Jesus möchte sagen, ich bin der Wein des Lebens. Ich bin der Wein des Festes. Ich bin der Wein der Freude. Und wo ich auf den Plan trete, da ist Feiern angesagt. Da ist Entspannung angesagt. Da ist Tanzen angesagt. Da ist Ausgelassenheit angesagt. Ich bringe eine Heiterkeit, wie sie Leute erleben können, wenn sie ein paar Gläser Wein getrunken haben. Ich bringe Ausgelassenheit. Ich bringe eine Freude, die sinnlich ist, nicht eine intellektuelle Freude. Wir müssen als Christen neu damit rechnen, zu lernen, dass wir uns freuen dürfen, liebe Geschwister. Sondern eine ausgelassene, eine überschwängliche, eine übermütige, eine robuste Freude. Ich gebe zu, dass das eine gefährliche Botschaft ist. Es ist eine gefährliche Botschaft zu sagen, Jesus ist gekommen, um uns anzuheitern. Dass wir den Jesus-Kick bekommen, die Jesus-Dröhnung. Wein ist nämlich nicht nur ein Genussmittel, es ist auch ein Suchtmittel, weil es Alkohol enthält. Und jedes Suchtmittel ist auch ein Fluchtmittel. Der Süchtige flieht die für ihn nicht erträgliche oder schwer erträgliche Realität. Er sucht sich seine Wolke Nummer 7. er hebt ab. Er sagt, das ist mir viel zu schlimm. Meine finanzielle Lage, da kann ich gar nicht hingucken, das ertrage ich nicht. Lieber trinke ich mir einen. Meine Spannung in meiner Ehe und mit meinen Kindern, das ertrage ich nicht, lieber trinke ich mir einen. Ich finde mich unerträglich, lieber trinke ich mir einen. Nun haben wir uns so viel Mühe gegeben, ich kann sagen, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, den Leuten im Allgemeinen und den Christen im Besonderen und meinen Gemeindegliedern ein Bild vom Christsein zu vermitteln, das eben nicht Flucht meint. Nicht weglaufen, sondern standhalten. Nicht weggucken, sondern hingucken. Nicht liegen lassen, sondern anpacken. Ich habe mich so bemüht, Leuten klarzumachen, Christsein heißt nicht abheben und sich auf einer Wolke 7 zu bewegen. Christsein ist nicht realitätsfremd, nicht realitätsflüchtig. Christsein hilft dir, durch die Dinge durchzugehen, durch die Härten, durch die Schwierigkeiten, durch die Dunkelheiten, durch die Rätsel. Und ich glaube, die Leute, zu denen ich häufiger gepredigt habe, haben das auch aufgenommen. Und ich glaube, die Gemeinde, in der wir leben, da in Hamburg, jetzt in der Vogelweide, ist schon eine Gemeinde, die Krisen kennt. Und da sind ganz viele bewährte Christen, die zum Teil viel Dunkles hinter sich haben und sind bei Jesus geblieben und daran gewachsen. Ich finde das wichtig. Ich habe immer wieder Leute kennengelernt und habe wirklich alles getan, was ich konnte, die so ein abgehobenes Christsein leben wollten. So mit verklärtem Augenaufschlag, aber nicht bodenständig. Und ich habe versucht, sie zu ermutigen, die Dinge anzugehen. Und das, finde ich, sollten wir weiter tun. Ein Christsein, das nicht alltagstauglich ist, ist gar nicht tauglich. Ein Sonntagschristentum ist nicht krisenfest. Wir können natürlich uns die neueste Lobpreis-CD holen und die in uns einsaugen und uns so unsere kleine Insel bereiten. Ich hoffe, niemand hört, ich hätte jetzt was gegen Lobpreis. Kann ich schon wegen meines Sohnes Arne nicht machen. Ich meine nur, dass wir die Möglichkeit besitzen, uns so in eine Stimmung hineinzuschaukeln und sozusagen den bösen Alltag zu vergessen. Nein, das bringt nichts. Das taugt nichts. Denn die Wolke, irgendwann regnet sie und regnet uns wieder auf den Boden runter. Und dann prallen wir auf und das ist unangenehm. Jesus ist bei uns auch im finstern Tal und er möchte, dass wir da durchgehen. Und hier sagt er nun das andere. Er sagt es mit großem Nachdruck, denn es ist sein erstes Zeichen. Und das erste Zeichen setzt Akzente. Das erste Zeichen weist eine Richtung. Jesus sagt, ich möchte nicht missverstanden werden. Was ich bringe, ist nicht finster. Ich bin nicht Johannes der Täufer. Ich bin nicht streng und herb. Ich ernähre mich nicht von Heuschrecken und wildem Honig und habe drohende Botschaften. Mit mir kommt die Freude in die Welt. Alles, was ich dann tue, sagt Jesus, sollt ihr von diesem ersten Zeichen her verstehen. Das ist nicht ein Ausrutscher nach dem Motto, ich habe es nicht von Anfang an richtig geschafft, sondern das ist eine Proklamation. Hier stehe ich, sagt Jesus, und das ist mein Reich, ein Reich der Freude. Ich sage nochmal, einer sinnlichen Freude, einer robusten Freude, keiner dünnen, mageren Freude. Und man die Mundwinkel so ein bisschen hebt, um kosmetisch Freude vorzutäuschen. Das Hochzeitsmahl ist in der Bibel, wie viele von euch wissen, ein Symbol für was? Für die Vollendung, für das, was am Ende aller Zeiten kommt, für den Himmel, für Gottes neue Welt. Jesus hat es in anderen Geschichten sehr deutlich gemacht. Darauf leben Menschen zu. Im Himmel wird es besser werden, wenn ich bei deinen Engeln bin. Und hier steht, mit dem Hochzeitsfest beginnt es. Das ist jetzt. Jesus sagt ja damit nicht, am Ende wird es nichts mehr geben. Die Schwierigkeiten kommen dann alle im Himmel und der neuen Welt. Da wird es dann ganz problematisch. Das sagt er nicht. Er nimmt davon nichts zurück. Aber er holt es rein in die Gegenwart und sagt, jetzt, wo ich bin, wo mein Reich ist, das Freude, das Aufatmen, das Glück, da ist Singen, da ist Tanzen, da ist Jubel, da ist eine sinnliche Freude. Wie ihr die auf diesen derben Hochzeiten kennt, da schunkelt man mit Jesus und für Jesus. Jesus sieht keinen Gegensatz zwischen dem, was ich versuchte eben deutlich zu machen, dass Christsein bedeutet, Bodenhaftung zu haben, durchzugehen, Probleme anzugehen, Härten auszuhalten, auch in der Wüste, der Hitze der Wüste und in der Kälte der Nacht an Jesus festzuhalten und dem hier. Er sieht keinen Gegensatz. Die Frage ist, was unser Leben prägt. Mein Eindruck ist, ich kann mich irren, aber mein Eindruck ist, dass ganz viele von uns ihr Christsein im Blick auf zwei Dinge betrachten, nämlich auf ihre Probleme, auf drei Dinge, ihre Probleme, ihre Aufgaben und ihre Mängel. Diese drei Dinge kommen immer wieder in unserem geistlichen Leben vor. Unsere Probleme, das sind die ungelösten Aufgaben, vor denen wir stehen, im Beruf, in der Familie, im Umgang mit sich selbst, alte Geschichten, Kindheitsdinge, Verletzungen, Probleme, meine Probleme. Und das andere sind die Aufgaben, die uns Jesus stellt, was wir für ihn tun, das beschäftigt uns. Und drittens beschäftigt uns unser Mangel, was wir alles nicht haben. Wir haben in diesem Seminar ein starkes Empfinden bekommen und ich hatte es am Anfang gesagt, es kann sein, dass einige, wenn sie das alles hören, was im Neuen Testament steht, den Unterschied sehr stark empfinden zwischen Jesus und seinem Reich und damals und heute. Das heißt, diese Bibelarbeiten haben zum Teil ein Gefühl des Mangels ausgelöst und ich weiß auch nicht, wie man das vermeiden kann. Nur die Hungrigen werden gesättigt. Die Satten brauchen nicht mehr gesättigt zu werden. Wenn wir sagen, es ist ja alles wunderbar, wir machen alles richtig, wir haben alles, uns fehlt nichts, dann werden wir auch nicht mehr bekommen. Es ist wichtig, dass diese Spannung aufgebaut wird zwischen dem, was Gott zusagt und was wir davon schon haben. Deswegen möchte ich auch nicht zurücknehmen von dem, was in den letzten Tagen gesagt wurde. Ich möchte aber eines sagen, wir können nicht leben, indem wir unseren Mangel meditieren. Das macht uns nicht satt. Wir können nicht leben, indem wir unsere Probleme meditieren. Oh Jesus, hilf mir doch das. Wir können nicht leben, indem wir uns auf unsere täglichen, geistlichen und gemeindlichen und sozialen und familiären Aufgaben konzentrieren und die meditieren. Das gibt uns kein Leben. Und ich mache mir Gedanken darüber, dass die meisten von uns die Dinge meditieren, die sie nicht satt machen, die sie nicht froh machen. Ich sage ja nicht, dass wir unsere Probleme verdrängen sollen, beileibe nicht. Ich sage nicht, dass wir unsere Aufgaben ruhen lassen sollen. Ich sage nicht, dass wir unsere Mängel zudecken sollen durch Illusionen. Ich sage aber dieses: Wir können nicht davon leben, indem wir das meditieren. Was meditierst du in deiner stillen Zeit? Dieser vermutlich oft viel zu kurzen stillen Zeit. Was meditierst du da? Was geht dir durch den Sinn? Die Aufgaben des Tages nehme ich an. Die Schwierigkeiten. Du bittest Jesus um Hilfe und das ist natürlich richtig. Du denkst oft an deine schwierigen Jugendjahre oder Kinderzeit und suchst dafür Hilfe in der Seelsorge. Das ist richtig. Du möchtest dem Herrn dienen und dich beschäftigt, was heute in der Gemeinde oder dort zu tun ist oder in deinem Hauskreis oder in deiner Musikgruppe. Das ist richtig. Und dann meditierst du das und es macht dich nicht satt. die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht muss nicht erröten, sagt der Psalter. Die auf ihn blicken. Wodurch kommen wir in diese Freude hinein? Wie trinken wir den Wein der Freude? Indem wir Jesus meditieren. Welchen Jesus? Nicht den Jesus, der seine Forderungen an uns stellt. Die kennen wir. Die müssen wir ernst nehmen, davon werden wir nicht satt. Wenn Jesus unser Gebieter, unser Herr, unser Boss vor uns steht mit dem, was er von uns erwartet, dann macht uns das überhaupt nicht satt. Vielleicht unruhig, aber nicht satt. Wir werden satt an dem Jesus, der sich uns schenkt. Wir werden satt an dem Jesus, der uns liebt. Wir werden satt an dem Jesus, der unsere Speise und unser Trank ist. Wie viel Zeit nimmt es in deinem Leben ein, Jesus anzublicken, dich in ihn zu versenken? Bist du überfließt von Freude an dem, was du in Jesus hast, bist und kannst? Unser Christsein ist so von Gesetzlichkeit verdorben und vergiftet. Das muss und das soll nehmen einen solchen Raum ein, dass wir zu der Ruhe in Jesus, dem Frieden in Jesus, dem Glück in Jesus, dem Gesang in Jesus oft gar nicht kommen. Wir vermehren unseren Mangel, indem wir unseren Mangel meditieren. Wir vermehren unsere Probleme, indem wir unsere Probleme meditieren. Wir lösen unseren Dienst für Jesus in Qual und Pflicht, weil wir den meditieren, was ich müsste und sollte und erledigt werden muss. Wir trinken nicht an der Quelle genug, sondern denken über den Wein nach und über das Wasser des Lebens nach. Es wird dein Leben radikal verändern, wenn du dir ganz viel Zeit nimmst, Jesus anzuschauen, wer er für dich ist, wer er von Gott her für dich ist. Es wird dein Leben völlig verändern. Du sollst nicht mehr aus dem Mangel leben, sondern aus der Fülle. In ihm haben wir die Fülle Gottes. Die Nahrung, die deine Seele wirklich satt macht. Das Ende der Einsamkeit, das Ende der Überforderung. Das ist ein Lebensstil, der kommt aus dem Anschauen Gottes. Und dann kannst du auch mit den Dingen, die noch nicht da sind, leben. Das kann einen doch erdrücken, dass wir so wenig erst in unseren Gemeinden haben von dem, was Jesus anbietet. Das kann einen wirklich beschweren. Also ich muss das von mir sagen. Für mich ist das schon eine Last, dass wir so wenig nach diesen langen Jahren von dem schon sehen unter uns, was doch in Jesus vorhanden ist. Aber wir sollen nicht aus dem Mangel leben, sondern aus der Fülle Jesu, die jetzt da ist. Jetzt ist das Hochzeitsfest. Jetzt ist seine Freude da. Jetzt ist sein Angebot, dass unsere Seele überfließt von Jesus. Paulus war ein Mann, der durch tiefes Leid gehen musste. Ich stelle mir vor, dass sein ganzer Körper mit Narben bedeckt war, von den vielen Schlägen, die er bekommen hat, von den vielen Folterungen und Misshandlungen. Und er hatte Probleme mit den Gemeinden und Probleme mit den jüdischen Gegnern und mit den Kollegen, die nicht aufrichtig zu ihm waren. Er hätte so bitter sein können bei all dem, was er durchgemacht hat und die Enttäuschung, die die Gemeinden ihm bereitet haben und die Unreife der Menschen. Aber er sagt 2. Korinther 6, wir leben als die Leidtragenden, aber alle Zeit fröhlich. Das Leid war da, es war nicht wegzudiskutieren, aber der tiefe Untergrund war Freude. Das ist unsere Bestimmung, Menschen der Freude zu werden. Im Sommercamp, diese Bibelarbeiten über den Philipperbrief, die ganze Sommercamp, habe ich genannt Kinder der Freude. Das wollen wir dort bewegen, Tag für Tag. Kinder der Freude sein, aus dem Jubelleben dessen, was wir in Jesus sind, haben und können. Die auf ihn blicken werden, strahlen vor Freude. Und der Angesicht muss ich, jetzt schon ist die Hochzeit. Wir leben nicht auf Jesus hin, auf den Sieg hin, wir kommen vom Sieg her. Wir leben nicht auf die Freude hin, wir kommen von der Freude her. Wir leben nicht auf die Fülle hin, die wir vielleicht eines Tages erreichen werden, wenn wir sehr viel beten und fasten und uns anstrengen und gute Konferenzen machen. Wir haben das in Jesus, wir haben es aber noch nicht entdeckt, wir haben es noch nicht gesehen. Oder zu wenig, will keinem zu nahe treten. Das ist für junge Christen alles sehr überzeugend. Junge Christen, wenn sie jetzt, wenn das unser Stil erlauben würde, hätten bei der Predigt an vielen Stellen jetzt geklatscht. Junge Christen, die so im Glauben sind. Weil sie sagen, na, das, genau, das ist es doch, warum sind die auch so schläfrig? Bei älteren Christen kann so eine Folge von Sätzen eher so ein... Also ich weiß nicht, Gefühl auslösen. Weil sich oft Staub über unseren Glauben gelegt hat. Es gibt Enttäuschungen mit anderen Christen, mit Leitern, mit dem eigenen Leben, mit Jesus, noch nicht erhörte Gebete. Das ist unterschiedlich nach Person. Ich könnte auch sagen, das ist matt geworden. Die Freude ist da, die ist nicht tot, aber die ist da drunter. Und ich möchte jetzt nicht etwas machen, was ich für gefährlich halte. Ich möchte jetzt nicht 7 Punkte nennen, was du tun kannst, damit du morgen ein Mensch der Freude bist. Erstens, zweitens, drittens. Ich glaube, das bringt es nicht. Ich möchte nur sagen, dass wir zurückgehen dürfen zu den Quellen. Das kann ein längerer Weg sein. Wieder zur Quelle zu kommen, zu Jesus, wer er für uns ist. Aber das ist dein Kindesrecht. Das ist das, was Gott dir angeboten hat, seit du Jesus kennst, ein Mensch einer überschwänglichen Freude zu sein. Und das ist, und damit schließe ich, dann auch ein Zeichen und Wunder, das die anderen in dir sehen können. Sie nehmen das wahr. In einer Welt der Nörgler ist ein freudiger Mensch eine Ausnahme. Und Deutschland ist eine Nation der Nörgler. Der Nörgler, der Schwarzseher, der Meckerer. Die über andere herziehen. Ein Volk der Pessimisten. Es fällt auf, es ist ein Zeichen und Wunder, dass du bist, wenn du ein Mensch der Freude bist. Die Leute merken das. Nicht der Sprüche, sondern der Freude. Manchmal sind Christen Leute der Sprüche. Oh, in der Bibel lesen wir. Vergiss es. Aber ein Mensch der Freude, dass andere angereizt werden, nachzufragen. Ich glaube, dieses Seminar hat eine ernste Seite. Das soll auch nicht am Ende bestritten werden, aber es soll nicht in eine Dunkelheit und Trauer und ein Mangelbewusstsein hineinführen, das uns ausfüllt. Der Mangel macht uns nicht satt. Die Probleme machen uns nicht satt. Die Aufgaben für den Herrn, die sättigen uns nicht. Die können uns ein bisschen Befriedigung geben, wenn sie gelungen sind. Also sie machen uns nicht satt. Satt macht uns Jesus. Er ist der Wein der Freude. Er gibt den Wein der Freude. Jesus ist die Basis. Und das Zusammensein mit Jesus ist die Quelle, wo er uns den Wein einschenkt. Trinke täglich deine Gläser von dem Jesuswein. Amen.